Radio SRF.
Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Das umstrittene Abkommen mit den USA.
FATCA ist ein äußerst problematisches Abkommen. Es ist mit dem schweizerischen Rechtsverständnis nicht vereinbar,
sagt der SVP-Chef, und trotzdem wird das Parlament wohl Ja sagen. Wir haben die Fakten und das Zähneknirschen der Politiker. Die umstrittene Börsensteuer. 11 EU-Länder wollen sie, die Banken jammern. Wir haben die wichtigsten Details und die offenen Fragen. Die umstrittene Olympiakandidatur.
Wenn man die Diskussion nur auf Beton und Geld beschränkt, begreife ich, dass man skeptisch sein kann,
sagt Jörg Schild, Chef von Swiss Olympic. Wir sprechen trotzdem über das Budget von Graubünden 2022. Und wir pilgern an die Ufer des Ganges. Sunita, Frau von Shankar, wartet im Zelt der Verlorenen. Die Reportage aus dem Fundbüro für Menschen. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fehlinger. Bankdaten liefert die Schweiz nur ungern und schon gar nicht automatisch. Trotzdem hat der Bundesrat das FATCA-Abkommen unterschrieben, das die Banken verpflichtet, ihre US-Kunden den amerikanischen Steuerbehörden zu melden. Priscilla Imboden.
Die US-Steuerbehörde hat lange Arme. Sie reichen sogar um die Welt. Sie verpflichtet zunehmend Banken global, Vermögen von Kunden zu melden, die in den USA steuerpflichtig sind. Das stellte Schweizer Finanzinstitute vor ein Problem. Sie dürfen nur mit Einwilligung ihrer Kunden Daten herausgeben, sonst verstoßen sie gegen das Bankgeheimnis. Das nun unterzeichnete FATCA-Abkommen macht eine solche Einwilligung überflüssig. Die Banken informieren die US-Steuerbehörde nur über die Anzahl Kunden und Vermögen. Über ein Amtshilfegesuch können die US-Behörden an die Namen dieser Kunden gelangen. Das Schweizer Recht wird damit eingehalten. Doch der Unterschied zum automatischen Informationsaustausch ist nur noch gering. Der Bundesrat hat den Vertrag ungern unterzeichnet, sah sich aber dazu gezwungen. Ein Nein hätte den Ausschluss der Schweizer Banken vom US-Kapitalmarkt zur Folge gehabt, was für sie existenzbedrohend gewesen wäre. Die Schweizerische Bankiervereinigung begrüßt den Schritt. Sie weist darauf hin, dass der Vertrag administrative Erleichterungen mit sich bringt. Zudem werden Regionalbanken und gewisse Versicherungen von der Meldepflicht ausgenommen. Das US-Finanzministerium kommentiert die Vertragsunterzeichnung mit der Aussage, damit sei ein wichtiger Schritt gegen die Steuerhinterziehung getan.
Wieso die Schweizer Parteien das neue Abkommen nicht mögen, aber dennoch Zustimmung signalisieren, Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Ursula Vogler.
Das EU-Gesetz für eine Steuer auf Wertpapiergeschäften ist einen Schritt weiter. Die EU-Kommission hat nun den Gesetzesentwurf vorgestellt. Er soll vorerst für 11 Länder gelten und sieht vor, dass Banken, Versicherungen und Fonds sogenannte Transaktionssteuern zahlen müssen. Hingegen wären zum Beispiel Hypotheken, Kredite und Versicherungsbeiträge von Kleinanlegern nicht betroffen. Aus Großbritannien ist Pferdefleisch nach Frankreich verkauft worden, das mit dem Medikament Phenylbutazon belastet war. Das hätten Tests der britischen Lebensmittelaufsicht ergeben, erklärte Landwirtschaftsminister David Heath im britischen Parlament. Phenylbutazon wird häufig als Antischmerz- oder Dopingmittel bei Pferden verwendet. Tiere, die damit behandelt wurden, dürfen allerdings nicht zu Lebensmitteln verarbeitet werden. Spuren des Mittels seien in 8 von insgesamt über 200 Proben von geschlachteten Pferden gefunden worden. Inzwischen hat die französische Regierung dem Unternehmen Spanghero die Lizenz für den Fleischhandel vorläufig entzogen. Spanghero ist in den Skandal um Pferdefleisch verwickelt, das als Rindfleisch ausgegeben wurde. Der bekannteste Ketchup-Hersteller Heinz wechselt den Besitzer. Neue Eigentümer werden eine Beteiligungsgesellschaft und der US-Milliardär Warren Buffett. Pro Jahr verkauft der US-Konzern 650 Millionen Flaschen Ketchup. Hinzu kommen Soßen, Fertiggerichte und eine eigene Restaurantkette. Der Verkaufspreis für die gut 140-jährige Firma beträgt 28 Milliarden Dollar. Die beiden Fluggesellschaften American Airlines und US Airways schließen sich zusammen. Mit der Fusion entsteht die größte Fluggesellschaft der Welt, sofern die Behörden kein Veto einlegen. Die beiden Unternehmen haben seit Jahren wirtschaftliche Schwierigkeiten und gehen davon aus, dass sie nun ihre Chancen gegenüber der Konkurrenz verbessern können. Gemeinsamer Name wird American Airlines sein. Der Elektrotechnikkonzern ABB meldet für das letzte Jahr einen Rückgang des Reingewinns von 15%. Er betrug 2,7 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg um 4% auf 39 Milliarden Dollar. Der Zürich Versicherungskonzern hat letztes Jahr seinen Gewinn um 3% gesteigert auf rund 3,9 Milliarden Dollar. Der Umsatz der größten Schweizer Versicherung stieg um 7% auf 73 Milliarden. In der Schweiz sind im Januar über ein Drittel mehr Asylgesuche eingereicht worden als im Dezember, nämlich mehr als 2100. Außerdem konnten ebenfalls rund 2100 Gesuche von einer ersten Instanz erledigt werden, wie das Bundesamt für Migration mitteilt. Die meisten Asylsuchenden kamen erneut aus Tunesien, Nigeria und Eritrea. Viele von ihnen hatten sich zuvor in einem anderen europäischen Land aufgehalten. Solche sogenannten Dublin-Staaten nahmen im Januar rund 360 Personen zurück auf dem Luft- oder Landweg. Der Bundesrat ist bereit zu prüfen, ob Jugendliche bereits unter 18 Jahren künftig Auto fahren dürfen, allerdings nur in Begleitung. In Ländern mit vorgezogener Fahrausbildung seien die Erfahrungen positiv, sagt der Bundesrat in seiner Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoß. Die zusätzliche Fahrerfahrung habe sich positiv auf die Verkehrssicherheit ausgewirkt. Die Regierung will abklären, welches Mindestalter sinnvoll wäre und welche Anforderungen die Begleitperson erfüllen müsste. Der sechsfache Paralympicsieger Oscar Pistorius ist im südafrikanischen Johannesburg des Mordes angeklagt worden. In seinem Haus war eine tote Frau gefunden worden, bei der es sich laut der Polizei um die Freundin des Leichtathleten handelte. Laut südafrikanischen Medien behauptet der Angeklagte, er habe seine Freundin für einen Einbrecher gehalten und versehentlich auf sie geschossen. Oscar Pistorius war letzten Sommer als erster Leichtathlet mit zwei Beinprothesen an den Olympischen Spielen in London gestartet. Er ist in Südafrika ein Sportidol. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss unverändert bei 7.482 Punkten. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.968 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,15 gehandelt, der Dollar zu 92,36 Rappen. Das Wetter: in der Nacht Schneefall mit Glättegefahr, morgen wechselnd bewölkt und zeitweise Schnee oder Schneeregen bei maximal 3 Grad. Im Süden teilweise sonnig bei höchstens 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Klein, aber lukrativ, das ist die neue Finanztransaktionssteuer, sagen 11 EU-Länder. Unsinn, sagen die Banken. Klein und lukrativ, das sind die Packungen von Nestlé in Schwellenländern und sie sind teuer. Sehr teuer kommen Olympische Winterspiele. Der Chef von Swiss Olympic findet das aber die falsche Diskussion. Dann:
Le parti doit d'abord se stabiliser dans les législatifs et puis seulement après mettre en œuvre une stratégie gagnante pour les exécutifs.
Wir wollen die Parlamente erobern, dann die Regierungen. Die SVP versucht den Neustart auf Französisch. Home Sweet Home Switzerland.
This is our home. Well, all of us love Switzerland. We like being here. We're committed to Switzerland and we like it.
Wir sind hier zu Hause, sagt ABB-Chef Joe Hogan. Klingt heute selbstverständlich, war es aber gar nicht. Und einmal planschen Sünden weg. Klingt großartig, kann dramatisch enden, die Reportage vom Ganges. Zuerst aber FATCA. Das heute unterzeichnete Abkommen erleichtert es den US-Behörden, an Daten von Bankkunden zu kommen, die in den USA Steuern zahlen müssen oder eben zahlen müssten. Schweizer Politiker sind wenig begeistert von diesem Abkommen und werden ihm wohl doch zustimmen. Elmar Plotzer.
Im Kampf gegen Steuerhinterziehung legen die amerikanischen Behörden eine große Entschlossenheit an den Tag. Und das wirkt sich auch auf die Schweiz aus. Mit dem heute unterzeichneten FATCA-Abkommen wird geregelt, wie Bankdaten von der Schweiz in die USA geliefert werden müssen. SVP-Chef Toni Brunner findet das gar nicht gut.
FATCA ist ein äußerst problematisches Abkommen. Es ist mit dem schweizerischen Rechtsverständnis nicht vereinbar.
Die USA versuchten, ihr eigenes Recht weltweit durchzusetzen, und das sei fragwürdig. Bei den Bundesbehörden in Bern klingt es ganz ähnlich. Mario Duhr, der Sprecher des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen.
Ja, niemand auf der Welt außerhalb der USA hat Freude an dieser US-Gesetzgebung FATCA.
Aber man müsse der Realität ins Auge sehen. Die USA seien dabei, ihre Steuergesetze weltweit durchzusetzen und die Schweiz könne nur dafür sorgen, für ihren Bankenplatz eine möglichst gute Regelung zu finden. Immerhin habe man im Abkommen, das heute unterzeichnet wurde, keinen automatischen Informationsaustausch vereinbart, betont Mario Duhr.
Für uns war wichtig, dass man eben dem Grundsatz des automatischen Austauschs nicht nachkommen muss. Also, dass man keine Kunden automatisch ausliefert, die nicht einverstanden sind.
Dennoch ist die Schweiz den USA weit entgegengekommen. Wenn Bankkunden einer Datenübergabe nicht zustimmen, muss die Bank die Gesamtzahl dieser Kunden den USA melden. Die amerikanischen Behörden können dann mit einer Gruppenanfrage an die Schweiz gelangen. Und der Rechtsschutz ist bei diesem Verfahren eingeschränkt. Immerhin gehe das weniger weit als das, was gewisse EU-Länder von der Schweiz forderten, sagt FDP-Präsident Philipp Müller. Und unter dem Strich habe die Schweiz wohl keine Alternative zum FATCA-Abkommen mit den USA. Denn es sei eine Tatsache,
dass die USA ihre Steuergesetze global verbreiten will, dass die Schweiz und unser Finanzplatz den Zugang zum größten Kapitalmarkt der Welt braucht und daher dieses FATCA-Abkommen von uns sehr wahrscheinlich unterstützt wird.
Zustimmung signalisiert auch die CVP. Die Schweiz müsse dieses Abkommen wohl akzeptieren, sagt Fraktionschef Urs Schwaller.
Es ist sicher keine Wunschlösung, aber wir haben auch nicht die Möglichkeit, hier uns etwas zu wünschen. Ich finde, die Schweiz hat eigentlich gut verhandelt, hat unsere Positionen auch gut vertreten. Und vor allem noch einmal, es ist kein automatischer Informationsaustausch.
Und doch ist klar, dass mit diesem Abkommen künftig mehr Bankkundendaten in die USA geliefert werden. Zum Teil mit, zum Teil ohne Zustimmung der Betroffenen. Genau das finden die Sozialdemokraten richtig, wie die Co-Generalsekretärin der SP, Flavia Wasserfallen, erklärt.
Grundsätzlich kann FATCA als ein erster Schritt Richtung automatischer Informationsaustausch angesehen werden, was die SP schon lange fordert.
Eine abschließende Meinung hat sich noch keine Partei gebildet. Es zeichnet sich aber ab, dass das Abkommen im Parlament eine Mehrheit finden wird. Zähneknirschend. Denn viele Politiker fürchten Nachteile für die Schweiz, wenn das Abkommen abgelehnt würde.
Inlandredaktor Elmar Plotzer. Deutschland, Frankreich und 9 weitere EU-Länder wollen die Finanzbranche an den Kosten für die Krise beteiligen und bis Anfang nächsten Jahres eine Steuer auf Wertpapiergeschäfte einführen. 30 bis 35 Milliarden Euro soll das bringen. Die EU-Kommission hat heute den Gesetzesentwurf dazu präsentiert. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer hat ihn gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Welche Geschäfte werden da besteuert?
Ja, besteuert wird in Zukunft jeder Kauf oder Verkauf an den Finanzmärkten, Aktien, Anleihen oder spekulative Papiere, sogenannte Derivate. Wenn immer die den Besitzer wechseln, fällt die neue Finanztransaktionssteuer an. Bei Aktien und Anleihen sind das 0,1% Steuern, die fällig werden. Bei Derivaten sind es 0,01%.
Das klingt nach wenig.
Das stimmt, das ist sehr wenig und das ist auch genau die Idee dahinter. Wer sich vernünftig verhält und nur wenig Handel betreibt, der ist kaum betroffen. Wer aber professionell, ständig in raschem Tempo Finanzgeschäfte abwickelt, der soll eben mehr bezahlen. So erhoffen sich die 11 Länder, die mitmachen, die Spekulation, das heißt eben die Exzesse an den Finanzmärkten einzudämmen. Die EU-Kommission geht davon aus, dass zum Beispiel der Handel mit Derivaten massiv schrumpfen wird.
Sie verspricht sich 30 bis 35 Milliarden Euro davon. Wem kommen diese Einnahmen zugute?
Das ist im Moment noch völlig unklar, das ist noch ungelöst. Man muss sehen, im Moment kennt man nur die groben Leitplanken, die Details, die kommen erst noch. Und wenn es um Geld geht, Sie haben es gesagt, es geht um 30 bis 35 Milliarden Euro. Wenn es ums Geld geht, gibt es auch immer Streit, das kann man jetzt schon absehen. Die EU-Kommission möchte am liebsten, dass das Geld in den EU-Haushalt fließt. Die 11 Länder, die mitmachen, die möchten natürlich, dass die Einnahmen in die nationalen Kassen umgelenkt werden, eben nach dem Prinzip wo eine solche Börsentransaktion anfällt, dahin soll auch das Geld gehen. Die deutsche Regierung zum Beispiel, die hat bereits 2 Milliarden Euro für nächstes Jahr in die Finanzplanung eingesetzt. Klar ist also, es gibt noch Diskussionen, wohin das Geld geht, aber das letzte Wort, das haben die beteiligten EU-Länder. Wenn diese sich einigen, bekommen sie das Geld und nicht die EU-Zentrale in Brüssel.
Wenn aber nur 11 von 27 EU-Ländern da mitmachen, da besteht doch die Gefahr, dass die Finanzbranche einfach ausweicht in die Länder, die diese Steuer nicht haben.
Das ist richtig, diese Gefahr, die besteht. Aber die EU-Kommission hat mit ihrem Vorschlag von heute versucht, eben diese Schlupflöcher, wenn immer möglich, zu stopfen. Sobald ein Akteur beteiligt ist, der in einem der 11 beteiligten Länder sitzt, wird die Steuer fällig, egal ob er das Geschäft über eine Bank außerhalb, also zum Beispiel in London, abwickelt. Dasselbe gilt auch, wenn eine Aktie, eine Anleihe etc. in einem der 11 Länder ihren Ursprung hat, die beteiligt sind. So soll eben verhindert, dass man zum Beispiel nach Großbritannien ausweichen kann, dass die Spekulanten dahin gehen. Aber Experten sagen, die Finanzindustrie, die denkt schon heftig darüber nach, wie man eben trotzdem neue Schlupflöcher findet.
Die Banken wehren sich gegen diese neue Steuer. Sie sagen, die schade vor allem dem Mittelstand. Haben die recht damit?
Ich denke, das ist eher ein Scheinargument. Banken haben logischerweise kein Interesse an dieser Steuer, denn wenn die Zahl der Transaktionen abnimmt, verdienen sie auch weniger. Was den Mittelstand betrifft, die Banken sagen ja, solche Firmen, die müssten sich via Börsengeschäfte absichern und das werde mit der neuen Steuer eben erschwert oder verteuert. Ich denke aber, wenn eine Firma eine vernünftige Zahl von Börsengeschäften tätigt, ist die Steuer eben auch zu verkraften. Schlussendlich geht es ja eben um exzessiven Handel in großem Stil. Ich denke, da spielt eher die Angst der Banken eine Rolle, gute Geschäfte zu verlieren.
Wenn große EU-Länder wie Deutschland oder Frankreich diese Steuer einführen, was heißt das für den Finanzplatz Schweiz?
Da kann man im Moment noch keine abschließende Antwort geben. Eben die Details gibt es, die sind ja noch zu regeln. Ob er zum Beispiel stark profitiert, ob die Schweiz stark profitiert, ob die Geschäfte hier abwandern, ob die Schlupflöcher effektiv gestopft werden können, denke ich, das ist die große Frage, wie ich es vorher angetönt habe. Aber ein Wettbewerbsvorteil für die Schweiz besteht sicher darin, dass außereuropäische Anleger ihre Transaktionen mit Schweizer Papieren in Zukunft abwickeln, eben außerhalb dieser europäischen Länder, die mitmachen. Da könnte die Schweiz allenfalls profitieren. Aber noch kennt man, wie gesagt, erst die Leitplanken. Sicher ist die Finanzbranche, die wird in nächster Zeit für ihre Geschäfte noch heftig lobbyieren.
Einschätzungen von Thomas Oberer, besten Dank. Nescafé, Matchi-Suppenwürfel oder Gaillet-Schokolade, sie sind bei uns buchstäblich in aller Munde, die Nestle-Produkte. Und weil schon alle Nestle konsumieren, kann die Firma in den alten Industrieländern kaum noch wachsen. Der Nahrungsmittelriese versucht daher, die Konsumenten in Schwellenländern wie Brasilien, Mexiko oder der Ukraine zu gewinnen. Und weil dort die Haushaltbudgets klein sind, schrumpft Nestle auch die Packungen. Maren Peters über eine erfolgreiche, aber umstrittene Verkaufsstrategie.
Es sind die Armen, die Nestle immer reicher machen. Im vergangenen Jahr hat der Nahrungsmittelmulti aus Vevey den Umsatz in Schwellenländern um satte 11% gesteigert. Das Wachstum dort ist 4-mal höher als in Industrieländern. Die Hoffnung von Nestle-Konzernchef Paul Bulcke ruht deshalb auf der Milliarde armer Menschen, die den Aufstieg in die Mittelschicht schaffen könnten.
You just have to travel through the world to just feel the energy of that 80% of the world population really working for.
Wenn man in aufstrebenden Ländern herumreise, sei die Energie dieser Leute mit Händen zu greifen, sagt der Belgier, der seine Laufbahn in Peru begann. Und meint die 80% der Weltbevölkerung, die nach oben wollen. Sie tragen schon jetzt 40% zum Nestle-Konzernumsatz bei. Es soll noch deutlich mehr werden. Der Erfolg bei den Armen liegt nicht zuletzt an den kleinen Portionen, die Nestle ihnen seit ein paar Jahren zum Verkauf anbietet. Einzelne Brühwürfel, Pulverkaffee in Portionensticks, das können sich auch Menschen mit kleinem Geldbeutel leisten. Der Umsatz mit diesen Mini-Packungen wachse doppelt so schnell wie mit normalen Packungen, schwärmt Nestle-Chef Bulcke.
You see, the growth of PPP is almost double the growth of the average.
Dass die Armen für die Mini-Packungen im Verhältnis deutlich mehr zahlen als für die normalen Größen, ahnen viele offenbar nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei oft schlechter, kritisiert Handelsexperte Thomas Braunschweig von der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern.
Und daher ist die Frage, ob diese Konsumenten und Konsumentinnen dann am Ende mehr ausgeben für diese Produkte, als sie sonst ausgeben würden für eine ausgewogene Ernährung. Und da haben wir von der Qualität dieser Nahrungsmittel noch nicht gesprochen.
Paul Bulke hat kein Problem damit, dass ausgerechnet Leute mit kleinem Budget im Verhältnis mehr für Nestle-Produkte zahlen als Gutverdienende.
What we do is we adapt our products to certain parts of the population that has certain habits of buying.
Nestle tue den Armen ja nur Gutes, indem der Konzern seine Produkte ihren Bedürfnissen anpasse, sagt er. Im Übrigen reichere Nestle seine Mini-Brühwürfel auch mit lebenswichtigen Mineralien an und trage so auch noch zur Verbesserung der Gesundheit vieler Armer bei.
It is also adapted to the specific nutritional needs of these parts of the population. So I spoke about fortifying with minerals and vitamins and all.
Im Gegenteil, meint Kritiker Thomas Braunschweig. Schwellenländer hätten ein wachsendes Problem mit Übergewicht.
Und dazu tragen eben Firmen wie Nestle und dergleichen dazu bei, denn diese Produkte sind definitiv nicht immer die gesündesten.
Nichtsdestotrotz geht der Siegeszug der Mini-Packungen weiter. Neuerdings auch in Europa. Weil die Budgets vieler Haushalte in Griechenland und Spanien krisenbedingt schrumpfen, haben Konzerne wie Nestle auch dort ihre Verpackungsgrößen nach unten angepasst. Das Modell kommt an. Ausgerechnet Griechenland und Spanien überraschten mit glänzenden Wachstumszahlen.
In gut zwei Wochen stimmen die Bündnerinnen und Bündner darüber ab, ob sie in ihrem Kanton 2022 Olympische Winterspiele wollen oder nicht. Im Abstimmungskampf geht es wenig um Sport und viel um Geld. Gestern hat der Bundesrat klargemacht, für ein allfälliges Defizit bei den Spielen würde der Bund gerade stehen. Allerdings sagt Sportminister Ueli Maurer, er gehe davon aus, dass es gar kein Defizit geben werde. Obwohl in den letzten 20 Jahren Olympische Spiele immer mit einem Minus geendet haben. Ich habe darüber mit Jörg Schild, dem Präsidenten von Swiss Olympic, gesprochen und ihn zuerst gefragt, wieso soll der Schweiz gelingen, was den anderen Austragungsorten nicht gelungen ist?
Ja, sehen Sie, Herr Fillinger, das ist genau einer der Punkte, der in den letzten Wochen, ich nehme mal gütigerweise an, aus Unwissenheit und nicht bösartig falsch interpretiert worden ist von der Gegenseite. Wir unterscheiden drei Arten von Budgets. Und wenn Sie von roten Zahlen sprechen, dann sprechen Sie vom Investitionsbudget. Dort ist das Risiko am höchsten, aber das sind Projekte, die vorgezogen werden für die Olympischen Spiele und die voll unter Kontrolle stehen des kantonalen Parlaments oder der Bundesversammlung. Und das eigentliche Durchführungsbudget hat seit Nagano nie mehr rote Zahlen aufgewiesen. Das wird falsch dargestellt.
Aber letztlich ist es ja auch die Infrastruktur, die das wirklich teurer ist.
Ja, ist gut, aber das sind Sachen, die projektiert sind für die Region zum Vorteil der dortigen Bevölkerung. Ob jetzt ein Tunnel oder eine Straße 10, 15 Jahre früher gebaut werden, aufgrund dieser Veranstaltung, diese Projekte sind geplant und zu Lasten des kantonalen Budgets.
Aber nehmen wir das Beispiel Engadin, da braucht es massive Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Die braucht man im Alltag nicht in dem Maß, in dem man sie für Olympische Winterspiele braucht.
Nee, da muss ich Ihnen auch widersprechen. Also die Bündner, die profitieren in großem Maße davon. Wissen Sie, dass im Bündnerland heute noch keine direkte Verbindung besteht zwischen dem Flughafen Kloten und dem Tourismuskanton Graubünden? Kanton Graubünden erhält für die Rätische Bahn vorgezogen total neues Rollmaterial, abgesehen von einem Albula-Tunnel, der bereits projektiert ist und in einem Mehrjahresplan vorgesehen ist. Das sind Sachen, die kommen. Und die sind unter der Kontrolle weder vom IOC noch vom Nationalolympischen Komitee, sondern von den Parlamenten, also unter den Politikern.
Nun liegt das Budget für Graubünden 2022 bei 2,4 Milliarden Franken. Aber die Sicherheitskosten sind da nicht mitgerechnet. Wieso eigentlich nicht?
Nein, ein Teil der Sicherheitskosten ist enthalten, und zwar 120 Millionen sind enthalten, und zwar ist das die Sicherheit in den Stadien selbst. Was noch verhandelbar ist, ist, wie die Kantone untereinander die Sicherheitskosten sonst aufteilen. Aber ich möchte an dieser Stelle schon mal, wenn ich das hier deponieren darf, wir sind immer noch in der Phase der Machbarkeitsprüfung, und ich sage Ihnen, ich habe schon mehrere Projekte verfolgt, noch nie, wirklich noch nie, ist ein Projekt in dieser Phase schon derart transparent veröffentlicht, dass ein Dialog, die den Dialog wollen, mit uns führen können. Man kann nicht Batzen und Zweckle haben, aber man kann nicht früh eine Abstimmung machen und zu einem ungewohnt frühen Zeitpunkt schon das letzte Detail kennen.
Klar, aber die Sicherheitskosten sind mit 120 Millionen doch sehr tief angesetzt. Also da sagen Sie ja auch, da kommt noch was dazu, oder?
Das kommt darauf an, wie verhandelt wird zwischen den Kantonen. Das haben wir auch bei der Euro 08 gesehen. Und diese Diskussion wird dann geführt unter den Kantonen und mit dem Bund, auch mit dem Militär, wer was übernehmen soll. Aber im Moment, und das ist mir wichtig, geht es ja am 3. März um die Kosten, die die Bürgerinnen und Bürger, respektive die Wahlberechtigten im Kanton Graubünden betreffen. Und die müssen einfach wissen, dass kein zusätzliches Risiko finanziell auf sie zukommt.
Nun hat Bundesrat Ueli Maurer gestern gesagt, der Bund werde dafür sorgen, dass das Budget eingehalten werde. Aber die Bedingungen des IOC sind sehr detailliert, oder?
Ja, aber dieser Vertrag, der wird vorher abgeschlossen. Und ich kann Ihnen sagen, wir unterschreiben auch nicht alles. Falls uns das IOC bestimmte Dinge vorschreiben will, die nicht in unser Konzept passen. Und wenn mal der Vertrag unterschrieben ist, dann hat sich auch das IOC an den Vertragsinhalt zu halten.
Aber was wären denn das für Dinge, die Sie nicht unterschreiben würden, die das IOC fordern könnte?
Ja, wenn es zum Beispiel zusätzliche Kosten für den Kanton Graubünden geben würde, aus welchen Gründen auch immer.
Und was würden denn Olympische Spiele in der Schweiz wirtschaftlich bringen?
Ja, ich glaube wirtschaftlich sehen Sie allein schon im Bündnerland die Abwanderung junger Bürgerinnen und Bürger in die grauen Städte, weil schlicht zu wenig Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen. Zur Wirtschaftlichkeit gehört auch der Tourismus. Es gibt natürlich jetzt Tourismusfachleute, die das Gegenteil sagen, der Vorteil sei nicht allzu groß. Aber ich glaube, punkto Tourismus ist die Schweiz in den letzten Jahren links und rechts zum großen Teil überholt worden. Und wir könnten hier wieder einen großen Schritt vorwärts tun. Das haben wir immer von Beginn weg gesagt. Wir wollen nicht Bündner Spiele, wir wollen Schweizer Spiele. Und diese Spiele, das müssen Sie glauben, die würden der Wirtschaft in der ganzen Schweiz etwas bringen und auch dem Tourismus, nicht nur dem Kanton Graubünden.
Aber Erfahrungen beispielsweise mit der Fußball-EM 2008 zeigen, dass solche Effekte sehr rasch verpuffen.
Ja, ist gut. Also wenn Sie jemals schon an Olympischen Spielen waren, dann würde ich den Großanlass Olympische Spiele 2 Wochen am gleichen Ort, dazu kommen noch die Paralympics. Also wenn man sieht, wie das in London durchgeführt worden ist, das war großartig, sind doch nicht ganz so vergleichbar wie ein auf die ganze Schweiz und Österreich verteilter Anlass mit da und dort einmal ein Fußballspiel.
In Graubünden liegen im Moment, glaubt man jüngsten Umfragen, die Gegner von Olympischen Spielen vorne. Wie erklären Sie sich denn das mangelnde olympische Fieber in Graubünden?
Ja, ich habe volles Verständnis, wenn man die Diskussion nur auf Beton und Geld beschränkt, begreife ich, dass man skeptisch sein kann. Aber ich meine, dass auch die ältere Generation, zu der ich mich langsam aber sicher auch zähle, daran denken sollte, wir diskutieren über Spiele im Jahr 2022 und wir sollten wieder mal etwas Mutiges machen und wir tun das für unsere nächste Generation. Denn die Jungen, die stehen zu einem großen Teil hinter diesem Plan.
Einschätzungen von Jörg Schild. Er ist Präsident von Swiss Olympic. Am 3. März stimmen die Bündner über Olympische Spiele ab und sie stimmen wie der Rest der Schweiz ab über die Abzockerinitiative. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist ein gerechter Lohn, wo beginnt die Abzockerei? Bundesrätin Simonetta Sommaruger und Initiant Thomas Minder unter anderem diskutieren heute Abend darüber, live ab 20 Uhr auf SRF 1 und SRF 4 News in der Sendung Forum. Jetzt ist es 18.28 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF und hier geht es weiter mit dreimal Hoffnung, der Westschweizer Hoffnung der SVP, der erfüllten Hoffnung der ABB und den unerfüllbaren Hoffnungen indischer Pilger. Die Romandie ist für die SVP ein schwieriges Pflaster. Seit 2 Jahren ist sie in keiner Westschweizer Kantonsregierung mehr vertreten. Das will die Partei ändern und dieses Jahr bietet sich dafür an. Im Wallis, in Neuenburg und in Genf wird 2013 gewählt. Schafft es die SVP zurück in die Westschweizer Regierungen? Thomas Guterson ist der Frage nachgegangen.
Yvan Perrin hat heute seinen Wahlkampf in Neuenburg eröffnet. Gewählt wird dort Mitte April. Schon länger hängen die Wahlkampfplakate für Oskar Freisinger im Wallis, dort nämlich wird schon in 2 Wochen gewählt. Auch in Genf will die SVP in die Regierung, mit wem ist allerdings noch unklar. Die Genfer haben auch noch etwas mehr Zeit, die Kantonsregierung wird dort erst im Oktober bestimmt. Die Chancen auf einen Erfolg der SVP in einem der drei Kantone sind aber gering, sagt der Politologe Georg Lutz.
Die SVP ist in diesen Kantonen eigentlich alles eine neue Partei. Es gab sie vor den 90er Jahren nicht wirklich als große Partei. Sie ist auch ganz klar rechts positioniert in diesen Kantonen. Und das wird für sie dort eine große Herausforderung, ihre Kandidaten durchzubringen.
Die SVP ist in der Westschweiz quasi ein Newcomer. Sie hat nur in den Kantonen Wallis und Waadt eine alte Tradition. In der übrigen Westschweiz ist sie erst seit dem EWR-Nein vor 20 Jahren bekannt. Das ist ein Handicap, sagt auch Nationalrat und seit heute Regierungsratskandidat Yvan Perrin.
Oui, naturellement, parce que qui dit jeunesse dit manque d'expérience, et dans notre cas dit aussi manque de personnel.
In der Westschweiz fehle es der SVP an erfahrenem Personal, sagt Perrin. Er sitzt, wie auch Oskar Freisinger, im Nationalrat. Beide Kandidaten konnten sich also auf nationaler Ebene bereits profilieren. Doch genau das führt zu einem anderen Problem, erklärt Politologe Lutz. Die SVP bräuchte etwas anderes.
Ja, sie bräuchte eigentlich etwas, was wie ein Widerspruch klingt. Sie bräuchte Kandidaten, die sehr bekannt sind, die auch portiert auftreten können, die aber gleichzeitig moderat und gut verankert sind, weil sie so dann über die eigene Klientel hinaus mobilisieren können.
Der Lehrer Freisinger und der ehemalige Polizist Perrin politisieren zwar pointiert und sind bekannt, aber nicht für ihr maßvolles Auftreten. Das müssten sie aber haben, um mehrheitsfähig zu sein. Die SVP erreicht im Schnitt etwa 20% der Westschweizer Wählerschaft, zu wenig, um gewählt zu werden. Deshalb sind die Kandidaten auf die Stimmen der FDP angewiesen. Entsprechend zahm gibt sich Freisinger im Walliser Wahlkampf und auch Perrin sagt von sich, er sei für die Bürgerlichen gut wählbar.
Je pense l'être un élément qui est susceptible de jouer en faveur de l'alternative, c'est le fait que nous venons de vivre une législature assez difficile.
Sein Vorteil sei, dass die Neuenburger Regierung momentan relativ schwach ist. Von den bisherigen drei FDP-Regierungsräte treten nur zwei an. Deren Wahlerfolg ist allerdings keineswegs gesichert. Eine Chance, die Perrin nutzen will. Claude Alain Voible, der Westschweizer Koordinator der SVP, selbst Grossrat in der Waadt, hofft natürlich auf einen Erfolg bei den Regierungsratswahlen, doch seine Priorität ist das nicht.
Bon, bien sûr, quand on fait de la politique, on souhaite accéder à ces positions-là, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut voir que tant que le parti n'aura pas atteint une base de une assise très forte à plus de 20%, autour des 24-25%, de manière générale de l'électorat, il sera très difficile pour nous d'être de manière permanente dans les exécutifs.
Die Strategie sei erst einmal, die Wählerschaft und die Sitzzahl in den Parlamenten zu vergrößern. Erst in einem zweiten Schritt seien die Kantonsregierungen an der Reihe.
Ich glaube, le parti doit d'abord se stabiliser dans les législatives, avoir une construction solide et puis seulement après mettre en œuvre une stratégie gagnante pour les exécutifs.
Über die letzten Jahre hat die SVP in der Westschweiz deutlich an Boden gewonnen. Sie ist längst kein Deutschschweizer Phänomen mehr, doch den Sprung in eine Westschweizer Kantonsregierung wird sie dieses Jahr wohl noch nicht schaffen.
Die ABB hat im vergangenen Jahr weniger verdient. Trotzdem hat der Technologiekonzern keinen Grund zur Sorge. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. So stabil stand die ABB nicht immer da. Als das Unternehmen vor 25 Jahren aus der schweizerischen BBC und der schwedischen ASEA geschmiedet wurde, war vieles ungewiss. Ivan Lieberherr mit einem Rückblick auf 25 Jahre ABB.
ABB-Konzernchef Joe Hogan ist in Feierlaune. Die Geschäfte laufen gut.
I think there's a lot of reasons to celebrate. When you look at the growth of the company overall and the stability of the company now, I think there's a lot to be thankful for.
Dankbar für Wachstum und Stabilität. In den Anfängen dagegen, Ende der 1980er Jahre, herrschte Unsicherheit. Die Schweizer Industrie kriselte, vorweg das Badener Flaggschiff BBC, die Braun Boveri. Werner Katrina, Autor zweier Bücher über die Geschichte des Unternehmens.
Die BBC war sozusagen ein Supertanker, der drohte auf Grund zu laufen. Sehr viel Technik, aber einfach vom Management her nicht mehr gut geleitet. Viele Erfindungen, die man nicht richtig auswerten konnte.
Das Heil versprach man sich von einem Zusammenschluss der BBC mit der schwedischen ASEA, die von einem erfolgreichen Jungmanager geleitet wurde, Percy Barnevik.
Das war für die Schweiz ein Schock, denn BBC war ja das Tafelsilber der Schweizer Industrie. Plötzlich von einem nordischen Wolf geleitet, das war ein bisschen zu viel. Und innerhalb der BBC gab es unglaublich viel Frust, aber da war nichts zu machen.
Immerhin, Verwaltungsratspräsident Fritz Leutwiler, der auch Präsident der Schweizerischen Nationalbank war, gelang es, den Konzernsitz in der Schweiz zu halten. Aber auch er schaffte es nicht, den nordischen Wolf Barnevik zu zähmen. ABB-Experte Werner Katrina.
Barnevik war so mächtig eine Zeit lang. Er hat auch den Konzern immer wieder umgestaltet, hat eine große Einkaufstour gemacht. Also er hat überall Firmen gekauft, wie in einem Rausch. Unter anderem ein Kuckucksei, die Combustion Engineering, die mit Asbest gearbeitet hat in Amerika.
Dem Kaufrausch folgte eine Serie von Verkäufen, weil Barnevik Geld brauchte, auch um die von ihm versprochene hohe Eigenkapitalrendite von 25% herauszuholen.
Man hat das Bahnwesen, die Lokomotiven an Daimler verkauft. Man hat an Alstom den ganzen Kraftwerkbereich verkauft.
Stellen wurden gestrichen, der Gewinn schoss in die Höhe, ebenso der Aktienkurs. Die Finanzpresse feierte Barnevik als Helden. Das zog Investoren wie den Finanzier Martin Ebner an. Aber das Industriegeschäft wurde ausgeblutet, mit ABB ging's abwärts.
Und wir wissen ja, Barnevik hat dann die Hintertüre genommen. Nachher kam raus, dass er über 200 Millionen mitgenommen hat. Der erste große Abzocker auf der Weltbühne, glaube ich.
An der ABB-Generalversammlung von 2002 machten sich die Aktionäre Luft.
In Zürich herrscht die Maul- und Klauenseuche. Die Großen klauen und die Kleinen maulen.
Der Druck nützte. Barnevik zahlte einen Teil des Geldes zurück. Bei aller Kritik an Barnevik, für Autor Werner Katrina, der Barnevik persönlich kennengelernt hat, steht fest.
Sein Erbe bleibt halt doch, dass er diese beiden Konzerne fusioniert hat, dass er einen Konzern aus dem Sumpf geholt hat, einen schweizerischen. Man hat doch immer noch etwas gerettet. Also der Industriestandort Baden und Zürich und so, das ist noch da.
Die Grossfusion habe sich im Rückblick gelohnt, meint auch der seit kurzem amtierende Finanzchef Erik Elswig. Der schweizerisch-schwedische Doppelbürger ist seit bald 3 Jahrzehnten für das Unternehmen tätig. Zeitweise war Elswig sogar persönlicher Berater von Percy Barnevik. Seiner Ansicht nach hat ABB aus der bewegten Firmengeschichte die Lehren gezogen, insbesondere mit Blick auf die Zukäufe.
Wir haben für mehr als 10 Milliarden gekauft in den letzten 3 Jahren, aber wir machen das sehr diszipliniert.
Diszipliniert, denn ABB soll nicht mehr zu einem Gemischtwarenladen werden, wie damals in der Ära Barnevik. Diese Geschichte soll sich nicht mehr wiederholen. Heute fokussiert sich das Unternehmen auf die Stromtechnik. Und der Standort Schweiz steht auch 25 Jahre nach der Firmengründung nicht zur Debatte, wie Konzernchef Joe Hogan beteuert.
Switzerland is very important for us. I mean, this is our home. All of us love Switzerland. We like being here. We're committed to Switzerland and we like it.
ABB habe in den vergangenen Jahren viel in die Schweiz investiert und hunderte neue Arbeitsplätze geschaffen. Trotz Unsicherheiten und Turbulenzen heute eine Erfolgsgeschichte.
Maha Kumbh Mela, das große Hindu-Pilgerfest, verspricht Gläubigen viel. Ein Bad im heiligen Fluss Ganges soll sie von allen Sünden reinwaschen. Wunderbar, sagen sich Millionen und Pilger nach Allahabad am Ufer des heiligen Flusses. Doch der 55-tägige Anlass wird für einige vom Fest zum Drama. Immer wieder gibt es Tote im Gedränge, immer wieder gehen Menschen verloren. Unsere Südasien-Korrespondentin Karin Wenger hat sie besucht im Zelt der Verlorenen.
Sunita, Frau von Shankar aus Faridabad, wartet im Zelt der Verlorenen. Mahesh, Sohn von Pradeep aus Gorakhpur, wurde gefunden. Die Vermisstmeldungen liegen wie ein dichter Klangteppich über dem Festgelände der Kumbh Mela. Tausende von Zelten stehen hier nebeneinander. Gurus und Babas, also Gottesmänner oder selbsternannte Heilige, predigen, lassen Schlangen tanzen und Elefanten Geld einsammeln. Ohne Unterbruch werden die Namen derjenigen ausgerufen, die in den Menschenmassen von ihren Angehörigen getrennt wurden. Bei der Anlaufstelle der Vermissten, einem Zelt inmitten des Menschengewühls, sitzen Hunderte dicht gedrängt am Boden und warten. Die meisten, die hier Hilfe suchen, sind alt, viele sind Frauen. Bela, eine hagere Bäuerin, hält mit beiden Händen eine volle Plastikflasche umklammert. Sie hat das gelbe Wasser am Morgen früh aus dem Ganges geschöpft, als sie wie Millionen anderer Pilger das Bad genommen hatte, das sie von den Sünden befreien soll. Nach dem Bad sei alles ganz schnell gegangen. Eine Gruppe von Barbas kam angerannt. Ich wurde angerempelt und niedergedrückt. Danach waren mein Mann und mein Sohn weg. Ich werde sie nie mehr finden und ich werde nie mehr nach Hause kommen, schluchzt die alte Frau. Wäre ich doch nicht gekommen. 60.000 Menschen sind seit Beginn des Pilgerfestes am 13. Januar verloren gegangen. Viele haben zwar Mobiltelefone, aber das Netz funktioniert oft nicht. Am Hauptbadetag, als schätzungsweise 34 Millionen Menschen an der Kumela waren, wurden Tausende von ihren Angehörigen getrennt. Humesh Tiwari, der die Anlaufstelle leitet, hatte alle Hände voll zu tun. Die meisten Besucher kommen aus Dörfern, die sie zum Teil noch nie verlassen haben. Geht jemand verloren, wird er zwar gesucht, aber irgendwann müssen die Leute zurück und lassen ihre Angehörigen hier. Unser Team schickt sie dann in ihre Dörfer zurück. Die Anlaufstelle gegründet hat Humeshs Vater Rajaram Tiwari. Das religiöse Fest habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, sagt der 86-Jährige. Früher sind die Leute auf Ochsenkarren oder zu Fuß hierher gepilgert. Das konnte bis zu einem Monat dauern. Jetzt kommen sie im Zug oder Auto. Die Kumela ist zu einem kommerziellen und politischen Spektakel verkommen. Sogar die Babas und Gurus machen hier vor allem Politik. 2000 neue Naga-Babas, also Anhänger von Lord Shiva, wurden dieses Mal initiiert und in den Orden der Naga-Babas aufgenommen, sogar zwei Ausländer. Das ist alles eine Machtdemonstration. Tatsächlich hat die Kumela nur wenig mit der angeblichen Auflösung des Ichs zu tun. Das wird beim rituellen Bad am Hauptbadetag schnell klar. Die nackten und mit Asche beschmierten Nagababas, die Anhänger von Shiva, posieren für die Fotokameras. Schon im Vorfeld kam es zu Machtkämpfen, welche der Sekten zuerst das rituelle Bad vollziehen darf. Und auf dem Festgelände versuchen bekiffte Babas, Ausländer in ihre Zelte zu locken. Diese steigern ihre Popularität und wirken wie ein Magnet auf weitere potenzielle Anhänger. Andere stellen sich als Attraktion zur Schau. Der Arm-Baba beispielsweise, der seit 37 Jahren seinen linken Arm in die Höhe streckt, um damit die Kühe zu retten. Oder der Bein-Baba, der seit 10 Jahren auf einem Bein steht. Für Rajaram Tiwari sind das alles Schwindler. Mit Glaube habe das nichts zu tun. Der wahre Glaube liege im Herzen der Pilger. Deshalb kämen sie noch heute tausende von Kilometern angereist, weil sie wirklich daran glaubten, so von ihren Sünden befreit zu werden. Für viele Schaulustige, selbsternannte Gottesmänner und Fakire, scheint dieser Glaube jedoch ein Nebenprodukt zu sein. Die Kumela ist für sie vor allem eines, ein großes Spektakel.
Karin Wenger war für uns bei diesem Spektakel. Und das war hoffentlich spektakulär genug, das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jäcke, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Roman Fellinger. Das Echo der Zeit gibt es noch einmal um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle oder rund um die Uhr auf srf.ch/Echo der Zeit.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.